ARD Sounds.
Dann stand dieser Mann mit seinem Freund, oder wir haben zusammen an einem Tisch gesessen, in dem Restaurant, in dem ich quasi Musik gemacht habe. Also die Stimmung war komisch, ich wusste nicht genau, wie wir zusammengekommen sind. Genau, und dann hat der eine Mann zu dem anderen irgendwie gesagt, du musst es ihr jetzt sagen. Und dann war Stille und dann hat er mir gesagt, ich glaube, ich bin dein Vater.
Herzlich willkommen im Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Mirjana. Mirjana wächst auf mit zwei Brüdern und ihren Eltern und sie gerät schon früh in eine Identitätskrise. Über Jahre quälen sie Gedanken, ihr Vater könnte sie nicht mehr lieben. Erst als eines Tages zwei völlig unbekannte Männer vor ihr stehen, ergibt plötzlich alles einen Sinn. Aber erstmal herzlich willkommen, Mirjana.
Herzlich willkommen, vielen, vielen Dank.
Danke dir für dein Vertrauen. Mirjana, Ich habe gerade schon gesagt, du warst früh in einer Identitätskrise, hast so nach deiner Identität gesucht, wenn du zurückdenkst. Wann ging das denn los?
Gute Frage. Also ich denke irgendwie schon ab der Schulzeit war, glaube ich, auch schon früh Äußerungen konfrontiert, wie die sich auf mein Äußeres bezogen haben. Ich glaube, dass das schon sehr früh losging.
Was heißt das, Äußerungen, die sich auf dein Äußeres bezogen haben?
Genau, das bedeutet einfach, dass mir dann schon mal gesagt worden ist, dass ich mit meinem großen Bruder gar keine Ähnlichkeit habe oder dass ich keine Deutsche bin, weil ich so dunkle Haut habe oder genau, Äußerungen halt, die so in die Richtung gegangen sind.
Hast du dir daraufhin auch so nach innen Fragen gestellt? Also, was ist mit mir? Wer bin ich? Warst du da auch auf der Suche?
Mein Gefühl jetzt rückblickend ist, dass ich das im Kleinkindalter nicht so hatte. Wobei ich schon auch weiß, dass ich starke Bezugspersonen in der Kindergartenzeit gebraucht habe und genau da schon irgendwie ja immer so Nähe und Akzeptanz irgendwie gesucht habe so. Aber ich glaube, in der späteren Kindheit, / ins Jugendlichsein oder Jugendlichwerden, war das stärker ausgeprägt.
Beschreib mal, wie hast du denn so Kindheit und frühe Jugend so insgesamt in Erinnerung?
Orientierungslos, also sehr orientierungslos, verloren irgendwie, nicht zugehörig, genau, also großen Teil tatsächlich auch einsam, ist, glaube ich, im Zusammenhang mit dem, dass ich zwar schon im Sportverein war und schon irgendwie Freunde hatte und irgendwie schon irgendwie integriert war, habe ich mich für mich selber trotzdem sehr einsam gefühlt und sehr allein.
Gab's denn, manchmal reicht ja eine Person, ne? Gab's denn diese eine Person, mit der du reden konntest, oder hast du dann die Gedanken aufgeschrieben oder so? Wie hast du dich dann mit den Fragen beschäftigt, die da so in dir drin waren, mit dieser Orientierungslosigkeit?
Mein Gefühl ist, dass ich es ausschließlich aufgeschrieben habe in der Zeit. Ich hatte keine Bezugsperson, mit der ich da jetzt drüber geredet habe, also zumindest jetzt nicht in meiner Erinnerung. Genau, also mein großer Bruder, das hat sich dann irgendwie mit der Zeit entwickelt, aber auch das, also er war halt auch einfach, ist nur in Anführungsstrichen 4 Jahre älter als ich. Das heißt, der hatte irgendwie auch dann so sein eigenes Leben und seine eigenen Themen.
Ich meine, es käme ja normalerweise auch Mutter und Vater in Frage. Wie war denn zum Beispiel das Verhältnis zu deiner Mutter?
Nie eng. Ich zumindest aus meiner Sicht habe ich es nicht als eng empfunden. Ich habe da jetzt nicht so diese Verbundenheit empfunden, wie ich das jetzt beispielsweise als Mutter zu meiner Tochter habe. Eher distanziert.
Und wie sah dein Verhältnis zu deinem Vater aus?
Mein Papa war immer da, wenn man ihn gebraucht hat, also ist er auch heute noch, war aber auch in vielen Dingen keine emotionale Stütze, weil er dem Ausmaß oder der Intensität von meinen Emotionen, glaube ich, irgendwie gar nicht gewachsen war, aber ich konnte ihn trotzdem immer anrufen und immer um Hilfe fragen oder konnte immer zu ihm gehen. Das schon.
Also er war irgendwie verlässlich, aber er war nicht so nah an dir dran, dass er wirklich mitbekommen hat, was sich in deinem Innenleben so abspielt.
Genau, ja. Mhm.
Du hast ganz früh auch sexuellen Missbrauch erlebt. Von wem ging das aus?
Von dem Nachbarn, der bei uns in der Straße gewohnt hat.
Hat das schnell jemand mitbekommen, was da passiert?
Ich glaube nicht, dass das, also meiner Wahrnehmung war das nicht schnell, aber als Kind ist das halt natürlich auch.
Ja, einmal ist zu viel, ich glaube, da sind wir uns einig.
Mhm. Genau, das ist, ich finde, das Gefühl für ein Kind von Raum und Zeit ist ja einfach total abstrakt. Also finde ich jetzt bei meinen eigenen Kindern und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das schnell ging.
Wer ist dir dann zur Seite gestanden oder wie hast du das in Erinnerung?
Ich glaube, mitbekommen hat das niemand, ehrlich gesagt. Mhm. Ich glaube, dass ich habe mich meinem großen Bruder anvertraut und habe es ihm gesagt.
Ja, und was hat der gemacht? Ist der gleich zu deinen Eltern?
Genau, ja.
Was ist dann passiert? Also hat das zumindest aufgehört?
Das hat dann aufgehört, natürlich. Ich weiß auch, dass ich nicht das einzige Opfer bin in der Straße. Oder das einzige Kind. Inwieweit er jetzt zur Rechenschaft gezogen worden ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Es wird irgendwelche Konsequenzen gegeben haben. Also er ist auch weggezogen und war dann auch nicht mehr gesehen. Aber ob das irgendwelche rechtlichen Konsequenzen hatte für ihn, das weiß ich nicht.
Die Frage ist aber ja auch, was hat das, was war, egal ob er weggezogen ist oder nicht, schon mit dir gemacht? Haben deine Eltern mit dir dann mal über diese Erfahrung, über diesen Missbrauch gesprochen oder warst du damit völlig alleine dann?
Ehrlich gesagt nicht, dass ich mich dran erinnere. Mhm. Ich erinnere mich jetzt nicht an ein Gespräch oder an eine Transparenz, die der Thematik irgendwie geboten worden ist, die das hätte irgendwie auffangen können. Ist meine Perspektive. Ich weiß nicht, ob es meine Eltern jetzt anders sehen würden.
Klar, aber du hast ja deine Wahrhaftigkeit und nur die lernen wir jetzt auch kennen. Aber wie war denn das Verhältnis deiner Eltern untereinander? Wie hast du das selbst wahrgenommen?
Größtenteils angespannt. Das wird, glaube ich, in der Wirklichkeit nicht so gewesen sein. Aber ich habe viele angespannte Situationen irgendwie im Kopf. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie auch ein bisschen in Konkurrenz gegen sich standen sozusagen, sich gegenüberstanden.
Und weil du gesagt hast, du hast von außen auch so vermittelt bekommen, du siehst anders aus, irgendwie was stimmt da nicht? Was haben diese Bemerkungen gemacht? Bist du auch darauf irgendwie mal gekommen? Hast du das mit deinen Eltern gesprochen oder hat das dann nur in dir weitergearbeitet, wenn solche Bemerkungen gekommen sind?
Ich erinnere mich nicht daran, dass ich mit meinen Eltern darüber geredet habe. Nee, das habe ich, glaube ich, mit mir selber ausgemacht.
Ich habe am Anfang von einer Verlustangst gesprochen, auch was deinen Vater angeht und die Liebe und so. Wie würdest du die beschreiben?
Die Verlustangst oder die Liebe?
Die Verlustangst oder gerne auch beides.
Katastrophe. Also Verlustangst hat mein Leben bestimmt, würde ich denken. Der Umkehrschluss daraus war auch der, dass ich vieles auch einfach toleriert habe oder mitgetragen habe und mich gegen manche Dinge nicht gewehrt habe.
Gegen welche zum Beispiel? Was meinst du? Nur damit ich so ein bisschen verstehe, was du meinst.
Zum Beispiel gegen so eine Art emotionale Gewalt, die dann oder verbale Gewalt, die dann irgendwie im Laufe der Zeit irgendwie sehr präsent war.
War das denn diese Verlustangst, die dahinter stand? Und du hast das ja auch als Katastrophe jetzt gerade bezeichnet, ne? Was war das für eine Angst, dass er weggeht, dein Vater, oder dass er dich nicht mehr liebt? Oder wie würdest du das beschreiben?
Dass ich nicht mehr geliebt werde. Mhm. Ja. Also es ging bis ganz, ganz spät ins Erwachsenenalter, hat sich das durchgezogen quasi.
Du bist ja dann mit 17 ausgezogen, ne? Hast eine Ausbildung zur Tierarzthelferin gemacht. Mhm. Hattest du da denn irgendwann einen Anker im Leben, also andere Menschen oder eine Leidenschaft, in der du aufgehen konntest? Weil bisher, wie gesagt, hast du gesagt, orientierungslos, schutzlos, einsam, allein. Hattest du irgendeinen Anker, den wir alle brauchen?
Ja, definitiv Musik, jeden Fall, aber auch ganz, ganz früh schon. Ich weiß, dass ich früh angefangen habe, Tagebuch zu schreiben und irgendwann Gedichte geschrieben habe und da sich irgendwann Songs draus entwickelt haben. Sport auf jeden Fall, also ich habe halt immer Korbball gespielt, immer in der Mannschaft, immer im Mannschaftskontext, der war sehr, sehr wichtig und war auch in meiner Kindheit schon etwas, was mein Papa und mich verbunden hat, weil er einfach immer gefahren ist und immer dabei war und jedes Spiel gesehen hat. Das tut er heute noch.
Ja, das kenne ich gut.
Genau, das ist schon eine große Sicherheit gewesen und eine große Stütze, eine sehr große Ressource. Mhm. Genau, aber ja, Musik in erster Linie. Ja.
Wenn du so sagst, da sind auch Lieder draus entstanden, Stücke draus entstanden, war das dann so Richtung Singer-Songwriter oder wie würdest du die Musik, ja?
Ja, genau.
Hast du auch ein Instrument gespielt oder war das hauptsächlich Gesang?
Ich habe Klavier gespielt, habe dann irgendwann gelernt, mich selber zu begleiten und genau, hatte dann halt immer eine Stütze zum Schreiben, ja.
Und hast du auch davon geträumt, mal aufzutreten oder war das eher so ein Punkt, den du mehr für dich alleine machen wolltest?
für mich gehört Auftreten dazu.
Oh, schön.
Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie zwei Persönlichkeiten von mir sind, aber es gibt halt so eine sehr extrem introvertierte, zurückgezogene Person oder Anteil in mir und der halt auf die Bühne geht. Ich kann mir ein Leben ohne Bühne gar nicht vorstellen.
Das hört man ja öfter. Also ich mag Bruce Springsteen auch sehr und von seinem Leben weiß man ja auch viel. Und das, was auf der Bühne ist, die Identität, muss nicht das sein, was sich im Privaten abspielt. Ne? Und dann erfährt man irgendwann, da gab es Depressionen, da gab es Krisen. Und vielleicht ist das auch dann der Fundus, aus dem ein Künstler und bei dir auch eine Künstlerin sich bedient und schöpft, oder?
Komplett, definitiv, ja. Also es gab schon irgendwie auch immer Stimmen, die gesagt haben, mach mal was Fröhliches, es soll nicht so melancholisch sein, es ist zu tiefgründig, es ist zu viel. Und in dieser ganzen Szene und in diesem ganzen Genre vom deutschen Pop hat sich einfach so viel getan, dass es eigentlich nichts gibt. Also es ist einfach eine Bewegung und es gibt ja nichts, was nicht ausgesprochen werden darf und es darf melancholisch sein und es dürfen Geschichten aus dem Leben sein und es dürfen auch Menschen irgendwie nachdenklich aus einem Konzert gehen. Das hat sich sehr geändert zu meinen Gunsten.
Ja, zum Glück hat es das heute.
Genau. Ich muss die Leute nicht bespaßen oder muss irgendwie für eine gute Stimmung sorgen, nur damit sie irgendwie eine gute Zeit haben. Sondern wer zu einem Konzert von mir kommt, weiß, was ihn erwartet und will da jetzt auch nicht irgendwie oberflächlich, glückselig irgendwie rausgehen, sondern bleibt extra noch auf ein Glas Wein, weil er seine Geschichten teilen möchte oder weil er sagt, danke, dass du das gemacht hast, weil das hat mir jetzt voll viel gebracht oder voll viel gegeben.
Deine Geschichte hatte dann nochmal einen großen Wendepunkt oder auf jeden Fall einen Einschnitt. Denn vor 9 Jahren kam ein Tag, der alles verändert hat. Du bekamst einen Anruf während eines Auftritts. Ein Musikagent hatte sein Kommen angekündigt. Was ist dann passiert?
Dann stand dieser Mann mit seinem Freund oder wir haben zusammen an einem Tisch gesessen in dem Restaurant, in dem ich quasi Musik gemacht habe. Also die Stimmung war komisch. Ich wusste nicht genau, wie wir zusammengekommen sind. Genau, und dann hat der eine Mann zu dem anderen irgendwie gesagt, du musst es ihr jetzt sagen. Und dann hat er war stille und dann hat er mir gesagt, ich glaube, ich bin dein Vater.
Puh.
Genau.
Und wie war das, als du den Satz gehört hast?
Unvorstellbar. Also ich habe nichts davon geglaubt. So, ich habe nichts davon geglaubt. Für mich war das, für mich war das ein Fremder, der lügt. Ich sag's jetzt sehr überspitzt. Aber für mich ergab das keinen Sinn und ich konnte dem keinen Glauben schenken.
Was hast du denn gemacht? Also hast du dich dann trotzdem mit ihm unterhalten oder bist du gleich weg von ihm? Oder wie ging die Situation weiter? Ich stelle mir jetzt vor, er hat das ausgesprochen, ja, der Freund hatte ihn da aufgefordert, er hat's gesagt. Wie ging's dann weiter?
Ich habe ihm gesagt, dass er lügt und bin natürlich erstmal dagegen angegangen und habe dann die Situation verlassen und bin auf Toilette gerannt, habe dann, glaube ich, meine Mama angerufen. Ja, die habe ich dann, glaube ich, nicht erreicht und dann habe ich meinen Bruder angerufen und meinen großen Bruder und dann habe ich meinen Papa angerufen.
Und hast mit denen das besprochen? Also hast gesagt, was dieser Mann gesagt hat?
Ja, genau. Ich habe mit meinem großen Bruder geredet. Mein großer Bruder war auch derjenige, der ihm die Nummer gegeben hatte von mir, weil mein großer Bruder im Telefonbuch stand und ich ja nicht. Genau, und ich habe gesagt, hier steht ein Mann, der sagt, dass er mein Vater ist. Und dann hat er gesagt, es wäre vorstellbar.
Hat dein Vater
mein
gesagt?
Hat dein Bruder gesagt,
okay.
Genau.
Es wäre vorstellbar, okay.
Ich weiß nicht seinen genauen Wortlaut. Ich glaube, er hat sowas gesagt wie, es ist nichts, was ich mir nicht vorstellen könnte.
Okay.
Und damit bekam mein Bild von dieser absoluten Haltung, dass das Quatsch ist, bekam schon so die ersten Risse irgendwie.
Ja, und du hast gesagt, du hast auch mit deinem Vater gesprochen. Wie war dann seine Reaktion?
Er hat gesagt, ich habe es befürchtet.
Noch mehr Risse, ja. noch mehr Risse.
Genau, ja, ist schon mein Kartenhaus sehr gebröckelt. Ja.
Jetzt hast du gesagt, deine Mutter hast du nicht erreicht.
Die habe ich dann noch erreicht.
Ja,
die hat mich dann irgendwie zurückgerufen, genau. Und
und was hat sie gesagt?
Sie hat gesagt, dass das ein Fremder ist. Sie hätte ihn noch nie gesehen. Sie würde ihn nicht kennen. Sie wüsste nicht, wer das ist. Und wahrscheinlich sei das ein Stalker, der einfach nur hinter mir her ist, weil ich Musikerin bin oder so.
Hat das die Risse wieder gekittet oder ist da was geblieben?
Für mich war das erstmal plausibel, weil wenn Mama ihn nicht kennt, dann kann das nicht sein, weil wer soll ihn sonst kennen?
Also für mich war das. Sie müsste es wissen.
Genau. Also ja. Wenn sie nicht weiß, wer dann? So.
Ja,
und
genau.
Genau. Und deswegen, also es ist ja egal, was der Rest meiner Familie sagt, wenn sie diejenige ist, um die es geht und sie diesen Menschen noch nie gesehen hat und dessen Namen nicht kennt, dann ist das ja nicht möglich. So.
Ja.
Und, gar nicht möglich. Und dann war das für mich irgendwie klar, wenn sie den Menschen nie gesehen hat, dann kann ich nicht von ihm sein. So.
Jetzt könnte das ja sein, dass es danach ein Punkt ist und es geht nicht mehr weiter. Wie war das denn? Hast du dann in den nächsten Tagen nochmal mit diesem Mann, der da so plötzlich aufgetaucht ist, gesprochen oder ist dann erstmal viel Zeit vergangen? Wie ging es dann weiter?
Ich kriege die Zeit hinterher nicht so richtig zusammen. Das ist wie so ein bisschen wie so ein Nebel irgendwie. Ich weiß, dass mein Papa war auf der Weser, auf dem Schiff und hat da gefeiert und konnte nicht weg, ist dann aber nachts irgendwie noch zu mir gekommen und hat mit mir die ganze Nacht geheult. Ich muss sagen, dass ein Punkt, der mich doch sehr irritiert hat, der war, dass der Fremde, der da in dem Restaurant aufgetaucht ist, also ich ihm sehr ähnlich sah zu dem Zeitpunkt, das ist etwas, was mich doch ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Ja, dann habe ich angefangen, den zu googeln und dann habe ich mit meinem Papa besprochen, dass wir einen Vaterschaftstest machen, in der Nacht noch besprochen, einfach nur um zu wissen, dass er mein Vater ist.
Also wenn du jetzt auch sagst, ich glaube, habe ich das richtig verstanden, ihr habt beide geheult in dieser Nacht?
Ja, das war eine schlimme Nacht, ja.
Dann scheint ja aber auch in ihm viel passiert zu sein, in dem Sinne von Zweifel, ob er wirklich dein Vater ist, oder? Also das hört sich zumindest so an, dass er auch Ängste hatte dann, dass daran was dran sein kann.
Definitiv, ja. Also er hat es auch befürchtet über Jahre schon, dass das irgendwann passieren könnte. Das kam dann aber alles erst im Nachhinein raus, das wusste ich nicht.
Wie lange dauert das, wenn man so einen Test macht, bis man das Ergebnis bekommt eigentlich?
Naiv wie ich war oder wie wir waren, haben wir uns halt einfach den Test zukommen lassen, haben den gemacht und haben den zu dem Institut geschickt.
Ja.
Das ist aber so einfach nicht. Man muss den versiegeln lassen, das muss ein Anwalt machen oder eine Hebamme oder eine offizielle Instanz. Genau, und deswegen haben die unsere Testergebnisse erst nicht bewertet und wir mussten uns dann einen Anwalt suchen, der das macht. Ich denke, dass wir vielleicht 1,5 Monate gewartet haben.
1,5 Monate ist eine lange Zeit.
Ja.
Auf welches Ergebnis hast du gehofft?
Ich habe ausschließlich darauf gehofft, dass mein Papa ist.
Ja, und wie war dann der Moment? Nach 1,5 Monaten irgendwann kriegt man dann eine Nachricht zugeschickt, eine Mail oder wie passiert sowas? Oder kriegt man einen Anruf?
Genau, man kann das Ergebnis online abrufen und man bekommt es natürlich auch als Zertifikat per Post geschickt. Ich habe das auf der Arbeit sitzend online abgerufen und ja, da stand einfach in roten Druckbuchstaben, eine Vaterschaft ist ausgeschlossen.
Nachdem du 1,5 Monate gehofft hast und natürlich auch vorher, dass dein Vater dein Vater ist. Und dann, also musstest du erstmal sitzen bleiben? Also das ist ja eine Nachricht, die ist ja weitreichend.
Die ist auf jeden Fall sehr weitreichend. Genau, ich habe Papa angerufen, der ist dann auch mit seiner Frau direkt gekommen. Wir haben vor dem Gebäude meiner Firma irgendwie, glaube ich, eine Flasche Schnaps geleert. Ach, es war schlimm. Also ich kann das jetzt so flapsig irgendwie sagen, aber das war eine komplette Orientierungslosigkeit und hat einfach weitreichende Folgen und hat mir auch den Boden unter den Füßen weggerissen. Und ich weiß auch, und das war damals auch schon so, dass einige Menschen aus dem Umfeld gesagt haben, dass irgendwie ja alles so bleibt, wie es ist und es ist ja dein sozialer Vater und es verändert sich ja nichts und es ist ja nur irgendwie ein Test. Dem war natürlich gar nicht so. Also das kann man so, glaube ich, nicht nachempfinden, wenn man in der Situation bisher nicht gewesen ist. Das ist also identitätszerstörend eigentlich. Ja.
Nun hattest du ja noch einen Moment der Sicherheit wiedergefunden, weil deine Mutter gesagt hat, sie kannte den nicht, das muss irgendein Stalker sein. Jetzt ist aber auf der anderen Seite ja jetzt rot auf weiß in Druckbuchstaben bewiesen worden, dass es nicht stimmt, dass es nicht wahr ist. Bist du auch noch mal zu ihr in dieser Zeit, also als du da am Boden warst und orientierungslos warst, hast du sie dann noch mal mit konfrontiert oder?
Ja, diverse Male, ja. Genau, wir haben uns dann einmal noch mit meinem Papa getroffen. Da war sie aber am Boden zerstört irgendwie und die Rollen waren sehr umgekehrt. Sie musste aufgefangen werden und sie brauchte irgendwie Trost. Und ja, hat irgendwie auch kuriose Geschichten hervorgebracht, wie ich entstanden bin und wie es dazu kam, die dann halt sich im Nachhinein gar nicht bewahrheitet haben. Aber das war kein gutes Gespräch und ich denke, dass es da ganz viel Transparenz gebraucht hätte, um das als Familie aufzuarbeiten. Und die hat es, glaube ich, in der Form nicht gegeben. Die hat es in meiner Familie grundsätzlich nie gegeben. Und ich denke, dass das schon sehr viel kaputt gemacht hat. Also die Tatsache, dass es so ist, war die eine, aber die Tatsache, wie damit umgegangen worden ist, war, glaube ich, die andere und das hat viel zerstört.
Auch da immer noch keine Offenheit. Aus Scham oder warum auch immer, aber bei dir bleibt einfach die Tatsache, dass nicht offen mit dir geredet wird, ne? Welche Gründe auch immer dahinter stehen, oder?
Na klar, also du fängst dann schon, also du hinterfragst ja dann erstmal grundsätzlich alles und dein Grundvertrauen ist einfach ja auch nicht da. Und selbst wenn man irgendwie daran gezweifelt hat, dass man irgendwo nicht zugehört oder dass man sich irgendwie fremd fühlt oder mit Dingen sich nicht identifizieren kann, stand für mich kein Zweifel, dass ich zu dieser Familie gehöre, weil das etwas grundsätzlich Fundamentales ist, was ich nicht in Frage gestellt habe. Ich habe einfach darauf vertraut, dass ich zu dieser Familie gehöre. So,
ja.
Zu 100%. Auch wenn ich gespürt habe, dass was nicht stimmt, aber ich habe das nie im Außen gesehen oder gesucht, sondern immer das, was mit mir nicht stimmt. Dass ich irgendwie falsch bin, dass ich irgendwie anders ticke und dass ich irgendwie Bedarfe habe, die stören und die nerven und die einfach irgendwie zu viel sind. Also habe da eher das in der Schuld gefühlt, als dass das eine Sache von außen ist.
Und jetzt hast du gespürt, nee, das ist nicht nur in mir. Das hat auch was mit dem zu tun, was mir begegnet, wie man mir begegnet und in welcher Konstellation ich da aufgewachsen bin. Mit all den Dingen, die nicht ausgesprochen wurden und unter den Teppich gekehrt wurden, wie du das ja jetzt auch andeutest. Was hat das denn mit der Beziehung zu dem gemacht, der da neu auf der Bildfläche aufgetaucht ist? Der da auf einmal vor dir stand und sagte, ich glaube, ich bin dein Papa. Bist du dann auf den zu oder warst du da erstmal auch reserviert, weil du dich erstmal ordnen musstest?
Ich glaube, es hat gar nicht so richtig viel Raum für Ordnung gegeben, weil das irgendwie ist er gleich wie so ein Tornado rübergerauscht. Also
okay.
Da gehört ja auch viel zu. Also ich war keine Deutsche mehr, ich war Halbtürkin, einer anderen Mentalität und einer anderen Kultur bin ich da dadurch ja auch begegnet. Die der meinen natürlich erstmal nicht unbedingt glich, weil ich halt natürlich auch anders erzogen worden bin. Ich denke, dass er und ich uns unsicher waren, in welchen Rollen wir uns eigentlich befinden. So. Weil er ja nicht mein Vater im klassischen Sinne ist. Also er hatte ja keinen Erziehungsauftrag. Das hat ja alles mein Papa übernommen. Und somit sind wir sehr geschwommen in dem, wie wir uns begegnen.
Aber wenn du sagst, er kam da wie so ein Tornado, da höre ich jetzt raus, er hat erstmal auf jeden Fall deine Nähe gesucht.
Ja, voll.
Was habt ihr dann gemacht? Ewige Gespräche. Ja, und du hattest ja noch weitere Menschen in der Familie, die du bisher noch gar nicht kanntest, ne? Also
genau, ja. Genau, Gespräche, wir waren spazieren, wir sind essen gegangen, wir haben viel gefeiert, wir waren viel zusammen. So, wir haben viel Zeit miteinander verbracht und er hat einfach auch einen großen Teil in meiner Zeit und in meinem Leben eingenommen. Und ich gestehe, dass ich das zu Teilen auch zu Beginn einfach auch sehr genossen habe, weil er auch so eine Art Retter für mich war und ich irgendwie erleichtert war, dass er da war. So, weil ich auch vieles in ihm gesehen habe, was ich von mir selber auch kenne. So, und das hat natürlich irgendwie auch einige Fragen irgendwie beantwortet.
Hast du ihn denn auch mal gefragt, Mensch, warum es jetzt?
Also, dauernd.
Ja, dauernd.
Jede Woche, jeden Tag gefühlt. Okay. Na schon. Ich glaube, das ist eine Frage, die nicht ausbleibt, weil man es auch einfach nicht versteht.
Ja,
so.
Ja.
Ich verstehe es tatsächlich bis heute nicht. Ich kann da gar nicht wirklich eine Antwort drauf geben und er mir auch nicht.
Also er hat was gesagt, aber nichts Zufriedenstellendes sozusagen.
er sagt, er war mal irgendwie damals in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, auf dem Weihnachtsmarkt, weil er gehofft hat, dass er mich da trifft oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, das jetzt so zu tun.
Ja. Also du hast ja auch gerade schon angedeutet, ne? Da war auf einmal eine Familie, die irgendwie anders war. Da war eine andere Kultur. Warst du denn dann auch mit ihm in der Türkei? Also wie sehr bist du dann eingetaucht auch in Wurzeln deiner Familie, die du ja nicht mal erahnt hast?
Ich war mit ihm nicht in der Türkei. Aber ich war jetzt vor einigen Jahren in der Türkei mit meinen Kindern und mit meinem Mann. Hab dort seine Mama besucht, also die Uroma quasi für meine Kinder. Und war auch bei meiner Schwester und habe auch meine Schwester besucht in Istanbul. Ja.
Und wie aufgenommen hast du dich dann gefühlt, so von ihr und ihm?
Sehr, ich lieb sie.
ja.
Es ist, glaube ich, eine große Zerrissenheit, weil meine Schwester ist nicht sehr viel jünger als ich. Und ich glaube, dass, also das soll jetzt gar nicht so traurig oder dramatisch klingen, aber ich glaube, dass nicht der Tag kommen wird, an dem ich zu 100% dazugehöre. Und das ist gar kein Vorwurf, sondern das ist einfach, ich spreche die Sprache nicht. Ich bin nicht inmitten der Kultur aufgewachsen. Wir haben kein Vater-Tochter-Verhältnis. Und das kann man, glaube ich, auch einfach nicht aufholen. Und ich glaube, es wäre etwas gewesen, oder ich habe gedacht zu Beginn, dass man das könnte, aber das geht so nicht. Das ist sehr konstruiert und das ist irgendwie eine Struktur oder ein Konzept, was irgendwie, glaube ich, nicht machbar ist nach so langer Zeit.
Also ich höre so raus, da war erst eine Euphorie.
Ihr
seid spazieren, ihr habt alles miteinander erlebt, Ähnlichkeiten entdeckt, aber dann...
Ja.
Er war der Retter so ein bisschen in deinen Gedanken vielleicht, auch so ein Anker, den du ja nicht hattest, aber so richtig ist daraus nichts entstanden, was so auf Dauer dieser Halt ist, ja, auf Dauer Vater, Tochter ist.
Genau,
ja,
ja, es gab viele, viele Abbrüche zwischen in dem Kontakt. Ich hatte teilweise 3 Jahre keinen Kontakt zu ihm zwischenzeitlich. Er hat Sachen gesagt, die er nicht gehalten hat. Also es war viel auch mit Enttäuschung verbunden. Es gab auch viel Eifersucht, also oder Neid oder also ich, das ist irgendwie kommt da so ein neuer Mensch ins Leben, so wie ich. Ich glaube, ich habe zu der Zeit auch sehr viel ihn und mich gesehen und irgendwie auch noch meinen Papa, aber nicht das, was das mit dem restlichen System macht.
Verstehe.
Dafür war ich gar nicht in der Lage und dafür war das für mich auch einfach viel zu überwältigend in jede Richtung, im Positiven wie im Negativen, als dass ich hätte noch nach rechts und links gucken können.
Ja.
Ja.
Du hast jetzt selbst deinen Papa angesprochen und du hast ja gerade auch schon gesagt, von außen kommt dann sowas wie, naja, du bist doch mit ihm aufgewachsen und er ist doch dein sozialer Vater und da muss sich ja nichts ändern. Aber du hast ja schon so angedeutet, so einfach ist das nicht. Wie hat sich das denn entwickelt? Also wahrscheinlich hat dein sozialer Vater ja auch mitbekommen, wie eng das Verhältnis erstmal zu deinem leiblichen Vater wurde, oder?
Ja.
War da auch dann Eifersucht da? Oder?
Ja, das auch? War schlimm. Ja, voll. Also das war eine sehr, 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 sehr schwierige Zeit, weil irgendwie für niemanden von uns dreien irgendwie richtig klar war, welche Rolle er im Leben des anderen spielt. Und natürlich mein sozialer Papa auch gespürt hat, wie sehr ich mich meinem genetischen Vater hingezogen fühle. Und das war schon auch herausfordernd für Papa. Definitiv, ja. Aber ich war auch neugierig. Also ich war auch neugierig. Ich wollte das auch.
Ja.
Also ich wollte dem auch den Raum geben. Also und das bereue ich jetzt auch im Nachhinein nicht.
Ja. Nee, und du sagst ja auch, erst im Nachhinein ist dir klar geworden, okay, da hängen noch andere dran. Wenn man sich das so klar macht, ja, da ist jetzt dieser neue Vater und da ist sein sozialer Vater, aber du hattest ja auch Großeltern, also auch väterlicherseits.
Genau.
Was
ja.
ist denn da? Hat das auch was in dem Gefüge, in dem Gefühl verändert zu denen?
Ja, schon. Also ich habe auch zu der Zeit noch mit den Großeltern von meinem Papa gesprochen und war dann ja, und ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, nicht mehr deren Enkel quasi, eigentlich gar nicht. Das war schon eine Veränderung. Für meine Brüder war das eine große Veränderung. Irgendwie nicht. Jetzt im Nachhinein, wenn man das jetzt so Revue passieren lässt, hat es uns alle enger zusammengebracht. Aber zu der Zeit war das auch herausfordernd, weil ich quasi auch irgendwie so ein bisschen auch 2 Hochzeiten getanzt habe. So, ich hatte meine Leute in der Türkei, also die Mama von meinem türkischen Vater war hier und die Tanten und ich habe noch einen kleinen Bruder in der Türkei. Das hat schon sehr, sehr viel aufgewirbelt innerhalb des ganzen Familienkonstrukts.
Ich meine, ja. Das Entscheidende ist ja, was hat das jetzt auch in dir ausgelöst? Ne? Du hast ja gesagt, du hast immer einen Fehler in dir gesucht. Auf einmal merkst du, wow, hier baut vieles auf einer Lüge auf, für die ich jetzt mal gar nichts kann. Ja, also und hast ja dann auch viel wahrscheinlich nochmal anders bewertet. Also hat sich das mit der Zeit dein Leben jetzt dann ein bisschen stimmiger angefühlt, weil du dir Dinge erklären konntest, die vorher ein Rätsel waren, oder hat dich das eher noch weiter verunsichert?
In beide Richtungen.
Okay.
In beide Richtungen. Also meine türkische Familie sind alle Musiker zum Beispiel. Mhm. Das hat irgendwie schon sehr viele Antworten gebracht und auch Ruhe auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite fühle ich mich halt auch über Jahre hintergangen einfach. Mhm. Und das ist mir sehr schwer gefallen. Also dieser Vertrauensmissbrauch auf so vielen Ebenen hat mir auch schon sehr viel Kraft genommen. Ja.
Und deinem leiblichen Vater, du sagst ja auf Dauer, war da nicht dieser enge Anker, nicht der Retter. Wie persönlich ist das denn geworden? Also war das mehr was so über Aktivität, über Euphorie erstmal sich gespeist hat? Oder kennt er dich? Hast du das Gefühl, er kennt dich jetzt?
Ja, schon. Ja? Tatsächlich, ich hatte eine sehr tiefe emotionale Bindung zu ihm. Mhm. Wir sind uns in manchen Sachen sehr ähnlich, in manchen natürlich auch gar nicht, aber ich habe ihm schon sehr vertraut. Ja. Mhm. Man muss dazu sagen, er kam auch zu einer Zeit, in der ich halt selber auch sehr am Straucheln war und sehr mit mir gehadert habe irgendwie. Und ja doch, ich würde schon sagen, dass er mich schon gut lesen kann und ein gutes Feingefühl hat, aber halt auch eben die andere Seite, die unzuverlässige, oberflächliche Seite. Ja.
Wenn du sagst, er kam in der Zeit, als du sehr mit dir gehadert hast, wie sieht's denn heute aus? Hast du heute mehr und mehr zu dir gefunden? Keine leichte Antwort, ich höre schon raus. Keine leichte Antwort.
Ich glaube, dass es immer tiefsitzende Dinge geben wird, die mich ein bisschen mit begleiten, so, und es ist einfach immer eine Frage dessen, wie man damit umgeht, glaube ich, und ich hader nicht mit meiner Biografie und ich hader auch nicht mit meiner Vergangenheit, aber also ich bin fein damit, dass das meine Geschichte ist. Ich glaube aber, dass manche Stellschrauben irgendwie noch nach oben gestellt werden können, was sich selbst vertrauen zum Beispiel irgendwie anbelangt oder hinter sich selbst zu stehen.
Auf jeden Fall hat sich ja nochmal viel getan in deinem Leben. Du hast es ja angedeutet, du bist heute Mutter, hast zwei Kinder. Wie alt sind die beiden?
Die sind 5 und 7.
5 und 7. Und was gibt dir das heute, also auch die Zeit mit deinen Kindern? Findest du da heute vielleicht auch etwas, das du selbst als Kind nicht so empfunden hast?
Auf jeden Fall.
Ja, erzähl mal, was.
Ja, ich finde es teilweise, oder sagen wir so, ich glaube, es ist herausfordernd, Mutter zu sein, wenn man so eine Biografie hat, so wie ich sie habe. Mhm. Aber gleichzeitig ist es halt auch sehr bereichernd, weil ich auf Dinge achte oder mir Dinge wichtig sind oder ich sensibilisiert für Dinge bin, die mir halt im negativen Sinne selber widerfahren sind. Genau, also für mich ist es einfach bereichernd, Mutter sein zu können. Und das jetzt anders zu machen, als ich selber erfahren habe.
Wen stellst du denn den Kindern jetzt als Großeltern vor oder so? Wie gehst du mit dieser in gewisser Weise ja auch Patchwork-Situation, kann man ja sagen? Genau. Wie gehst du mit der um?
Ich mache das sehr, sehr transparent und sehr offen. Bei uns gibt es keine Geheimnisse. Also für mich ist mein leiblicher Vater deren Opa und für mich ist mein sozialer Vater auch deren Opa. Genau, und ich habe den Kontakt auch zu meiner Mutter wieder aufnehmen lassen, die sich das halt sehr gewünscht hat, zu den Kindern.
Ja.
Und lass sie auch Oma sein. Und ich wollte meinen Kindern das nicht vorenthalten, weil ich denke, bis sie so alt sind und das selber entscheiden können, das ist eine Sache, die ich selber aus meiner Biografie gelernt habe. Wenn ich denen das vorenthalte und ihnen die Aufgabe gebe, das irgendwann selber zu entscheiden, dass einfach zu viel Zeit vergangen ist. so bis sie irgendwie das alles greifen können, weil das ist ja auch sehr komplex, das ist ja ein sehr, sehr komplexes System, in dem sie aufwachsen. Und das ist etwas, was ich nicht möchte. Und deswegen habe ich denen die Entscheidung überlassen und habe denen das offen gelassen. Wenn sie sich mit meiner Mama verstehen, dann akzeptiere ich das. Und dann dürfen sie gerne miteinander sein. Sie lieben Oma und das muss ich respektieren. Und das gehört dazu. Und ja.
Ich meine, wenn man was sieht, dann ist das auch, dass das Leben so im Fluss bleibt. Ja, es ist nicht so, da ist was passiert und dann macht man einen Punkt und dann ist das davor weg und dann geht's weiter. Ich finde, das sieht man total. Aber wenn du so alles zusammennimmst, ich frage das immer so auch gegen Ende des Podcasts und auf dein Leben schaust, was ist dir heute im Leben wichtig?
Ich glaube, mir ist wichtig, dass Dinge nicht bewertet werden, ohne dass man um die Umstände weiß. Ich mag es nicht, schwarz-weiß zu denken. Für mich gibt es ganz, ganz viele Graustufen, die irgendwie immer dazwischen liegen, die man ja, die auch irgendwie ihre Berechtigung haben, da zu sein und die man betrachten kann. Respekt. Respekt finde ich auch sehr, sehr wichtig, also im Verhalten und in der Sprache. Ja, ich glaube, das sind so die Dinge, die ich schon für sehr wichtig halte. Transparenz. Transparenz. Und für meine Kinder an sich ist wichtig, dass sie nicht die Aufgaben von mir übernehmen, dass sie keine Hürde haben, die eigentlich meine ist. Ich werde nicht vor ihnen, oder es ist mir zumindest noch nicht passiert und ich hoffe, dass ich das so aufrechterhalten kann, Menschen bewerten aufgrund irgendwelcher Dinge. Also ich habe auch vor meinen Kindern meine Mama nicht bewertet. Und wenn die mich fragen, weiß ich nicht, warum nehmt ihr euch nicht in den Arm oder wie auch immer, keine Ahnung, dann sage ich, gehe ich eher drum rum und sage eher so, das hat sich nicht ergeben oder es war gerade nicht so mein Gefühl, aber ich würde sie nicht damit konfrontieren mit einer Wahrheit, der sie nicht gewachsen sind und auch nicht gewachsen sein müssen. So, es ist halt mein Leben und das stülpe ich einfach auch nicht über.
Ich danke dir, Mirjana. Und wolltest du noch was
sagen?
Das muss noch raus. Ja.
Zugehörigkeit und dieses Zusammensein. Also das ist oft mein Fazit, weil ich, also ich könnte mit meiner türkischen Familie und mit meiner deutschen Familie und mit allen Gepatchworke, was dazugehört, könnte ich immer an einem Tisch sitzen und eine Flasche Wein trinken. Ja. Das ist so meine Traumvorstellung oder meine Wunschvorstellung.
Ja, hört sich gut an. Ich danke dir, Mirjana, und auch dafür, dass du zwischen dem Schwarz und Weiß mich hast an deinen Grautönen, vielseitigen Grautönen, an den hellen und an den dunklen teilhaben lassen. Danke dir nochmal für das Vertrauen.
Ich danke euch. Ich danke dir für das Gespräch.
Danke. Und vielen Dank auch an mein Team, Redaktion Barbara Christopher, Sven Hauser, Isabel Meyer, Produktion Michael Wagner. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr euch für Familienthemen interessiert, dann empfehle ich euch auch den Podcast Eltern ohne Filter. Ein Podcast mit ehrlichen Gesprächen übers Elternsein zu finden in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald hier bei Das wahre Leben. Und solltet ihr Kritik, Lob oder auch selbst eine interessante Geschichte zu erzählen haben, meldet euch unter daswahreleben@swr.de. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.